Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero.
Hallo liebe Lesenden, ich begrüße euch zur neuen Folge und heute geht es wieder um einen Lesemonat. Also ich habe das Gefühl, die Monate fliegen nur so dahin und jetzt sind wir schon wieder bei dem Lesemonat Oktober. Noch 2 Monate und das Jahr ist um. Es ist heftig, es ist krass, es ging sehr schnell, aber so ist es nun mal. Ich bin ganz froh, dass ich bis jetzt jede Woche eine Folge aufnehmen konnte. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil irgendwie macht mir das total Spaß und ich möchte keine Lücke haben, warum auch immer. So, aber jetzt starten wir gleich. Am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche und jetzt erzähle ich euch, welche Bücher ich gelesen habe. Es sind 10 Werke geworden, darunter sind 3 Hörbücher, 1 Comic und 4 Manga. Ich fange wieder an mit den Büchern und Hörbüchern. Und später komme ich dann zu dem Comic und den Manga. Das heißt, wer sich nicht dafür interessiert, kann das dann irgendwie skippen, überspringen, ausschalten, wie auch immer. Muss man halt wissen, ob man die Frage der Woche am Ende hören will oder nicht. Aber ich starte jetzt einfach mal. So, das erste Werk, was ich gehört habe, tatsächlich war ein Hörbuch. Und zwar die Känguru-Apokryphen von Marc-Uwe Kling. Das ist der mehr oder minder 4. Teil der Känguru-Chroniken. Also die Känguru-Chroniken bestehen ja aus 3 Teilen, also das ist eigentlich eine Trilogie, aber jetzt gibt es noch einen 4. Teil, der ist auch etwas kürzer und wahrscheinlich dann als Buch dünner, ich weiß es nicht, er hätte als Printausgabe 208 Seiten, das Hörbuch dauert 4 Stunden und 21 Minuten, die anderen Hörbücher haben etwas über 7 Stunden, glaube ich, gedauert, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe dem Werk 4 Sterne gegeben. Und ja, woran liegt das? Also prinzipiell ist der Humor wieder vorhanden. Es geht um Marc-Uwe, der mit dem Känguru zusammen wohnt. Und das Känguru ist sehr linkspolitisch, anarchistisch und auch ein bisschen auf Krawall gebürstet und schlägt immer gegen den Kapitalismus und überhaupt gegen die Dinge, die hier im Staat falsch laufen. Und das ist dann immer sehr amüsant, das ist kritisch, trotzdem witzig. Und hier wird am Anfang gibt es so eine Einführung und da ja erzählen oder diskutieren die beiden oder ich glaube Marc-Uwe sagt das auch selbst, dass er nicht mehr weiß, in welcher Reihenfolge diese kommenden Anekdoten, die jetzt aufgeschrieben werden, stattgefunden haben. Also es ist alles nicht so, es gibt keinen roten Faden, das will ich damit sagen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Band Outtakes nochmal zusammenfasst. Ich weiß es nicht, ob es der Fall ist, aber ich hatte so das Gefühl, alles, was nicht mehr in die Bände reingekommen ist, wurde hier jetzt nochmal verwurstelt, um nochmal irgendwie Geld zu machen. Das will ich aber jetzt gar nicht als Kritik werten, weil ich bin froh, dass wir noch quasi diese Anekdoten mitbekommen durften, dass die nicht irgendwie im Nirvana verschollen sind, sondern dass sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Das hat mir gefallen, wenn mir auch der rote Faden gefehlt hat und viele Dinge dann, oder manche Dinge, nicht viele, aber ein paar Dinge waren sehr, sehr politisch, dass ich da nicht mehr durchgeblickt habe, weil ich, mein politisches Verständnis ist sehr oberflächlich, würde ich jetzt mal behaupten. Auch wenn das jetzt eine unpopular Opinion ist, aber das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Das zweite Werk habe ich auch gehört, es war auch ein Hörbuch. Und zwar Die Liebe Geld von Daniel Glattauer, der auch Gut gegen Nordwind geschrieben hat. Und wie hieß das zweite? Das habe ich auch erst vor kurzem gelesen. Alle 7 Wellen oder sowas. Das habe ich, glaube ich, letzten Monat erst gelesen. Und ich habe gesehen, dass dieses Hörbuch unheimlich kurz ist, nur 1 Stunde 46, und dachte, das führe ich doch mir mal zu Gemüte. Ich höre ja immer auf doppelter Geschwindigkeit. Und damit hatte ich das in ratzfatz nicht mal einer Stunde durch. Das ist halt ganz cool. Das Hörbuch ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen und ich habe 4 von 5 Sternen vergeben. Die Printausgabe hätte nur 112 Seiten gehabt. Und das Ganze trägt den Untertitel Eine Komödie. Und das ist es auch hier in gewisser Hinsicht. Ich hatte wie ein Theaterstück vor Augen. Man könnte das wirklich sehr gut auf die Bühne bringen. Das ganze Hörbuch ist so ein bisschen wie ein Hörspiel auch gestaltet. Es gibt mehrere Figuren, die unterschiedliche Stimmen haben, teilweise auch Hintergrundgeräusche. Also ich habe das mir richtig gut vorstellen können. Und es geht hier um Alfred. Und Alfred möchte Geld bei der Bank abheben von dem Geldautomaten, aber er bekommt kein Geld und er probiert es immer wieder und irgendwie wird ihm immer wieder angezeigt, dass es nicht funktioniert. Dann lässt er sich eine neue Karte zuschicken, weil er denkt, die Karte ist kaputt, aber auch da funktioniert es nicht. Er versucht es auf alle Arten und Weisen, geht dann auch zum Schalter und möchte dort Geld abheben. Auch die Bankangestellte sagt ihm, dass das nicht geht und er versteht einfach nicht, warum er kein Geld abheben kann, obwohl er eigentlich 40.000 Euro auf dem Konto haben müsste. Daraufhin macht er einen Termin bei der Bankberaterin aus und die erklärt ihm auch alles sehr auf sehr, sehr witzige Art und Weise, dass er kein Geld ziehen kann. Und ja, das hat nicht nur den Alfred aufgeregt, sondern auch mich als Zuhörer. Mich hat das die ganze Zeit ja wütend gemacht, dass ich nicht wusste oder auch Alfred nicht herausbekommt, warum er denn kein Geld bekommt. Und das Ganze ist so ein bisschen eine Parodie auf das Bankenverhalten, auf den Kapitalismus auch wieder. Das alles wirkt sehr absurd und dadurch sehr, sehr witzig. Und es gibt am Ende eine Pointe. Das Ganze ist wie ein ganz, ganz langer Witz erzählt. Und das ist eigentlich super, super schön. Ja, ich hätte nur gerne gewusst, gleich von Anfang an, warum er eigentlich kein Geld ziehen kann. Und ja, aber ansonsten ein sehr, sehr witziges Hörbuch, was einem den Puls ganz schön in die Höhe treibt. Also da muss man wirklich gewappnet sein und das vorher wissen. Dann habe ich ein Buch gelesen und zwar das diesjährige Buch zum Welttag des Buches. Und zwar kriegen Schulkinder dieses Buch geschenkt. Da kriegen sie Gutscheine von Lehrern, glaube ich. Und dann können sich die Kinder dieses Buch kostenlos holen. Ich habe es mir gekauft, aber der Kaufpreis ist bei 1,60 Euro, was prinzipiell auch nichts, also für ein neues Buch. Und ich finde die eigentlich ganz schön und sammle die ganz gerne. Und diesmal heißt die Geschichte Abenteuer in der Mega-World von Sven Gerhardt und Timo Grubing hat die Zeichnungen beigesteuert, beziehungsweise es gibt auch die gleiche Geschichte in demselben Buch nochmal als Comic hinten drin. Also vorne findet man den Roman und hinten die Geschichte nochmal als Comic, sodass Kinder auf zweierlei Weise Zugang zu diesem Buch finden. Das ist schon in den letzten Jahren so gewesen und das gefällt mir ganz gut. Es hat 160 Seiten insgesamt, also auch inklusive Comic und ist vom CBJ-Verlag herausgegeben worden. So, worum geht es? 4 Kinder gewinnen einen Tag in einem Freizeitpark, welches noch nicht eröffnet hat. Sie dürfen quasi als allererstes diesen Freizeitpark testen. Und die freuen sich natürlich darauf, weil wann darf man ganz, ganz alleine so einen Freizeitpark testen? Gut, mit 3 anderen unbekannten Kindern, aber halt zu viert einen ganzen Freizeitpark für sich alleine. Ein Kamerateam begleitet die 4 Kinder, weil daraus sozusagen ein kleiner Werbefilm gedreht werden soll zur Eröffnung des Freizeitparks, beziehungsweise die Zeitung möchte auch darüber berichten oder das Fernsehen, besser gesagt, wenn da ein Video gedreht wird. Die Kinder probieren sich dann an den Attraktionen aus. So, das ist erstmal die Prämisse. Und dann geht's los. Die Kinder, und darum geht's eigentlich in dem ganzen Buch, probieren eine Attraktion nach der anderen aus und jedes Mal geht etwas schief. Irgendwas funktioniert nicht. Und ja, das war's. Am Ende wird dann noch aufgelöst, warum das so ist. Okay. Ja, das war's. Mehr ist nicht. Es ist alles sehr, sehr unspektakulär. Nicht so viel lustig. Nicht so viel lustig, ist auch kein Deutsch, ich weiß. Nicht so lustig, wollte ich sagen. Und hat mir jetzt nicht viel gebracht. Das fand ich ein bisschen schade. Hat deswegen nur 2 Sterne von mir bekommen, weil ich die Aktion an sich super gut finde und die Idee auch gut finde. Aber die Umsetzung hat leider nicht funktioniert. Da hätte man was Spannenderes draus machen können. Ich habe auch irgendwie gedacht, dass das irgendwie ins Fantasy-mäßige abdriftet und die Kinder in diesem Freizeitpark irgendwo anders dann landen und habe immer erwartet, dass die, keine Ahnung, mit der Achterbahn plötzlich in eine andere Welt fahren oder fliegen oder wie auch immer. Das war es aber nicht. Es hatte alles natürlich einen Ursprung und war eigentlich relativ belanglos. Das ist schade. Dann habe ich noch einen Comicroman gelesen. Das habe ich am Anfang nicht erwähnt. Eines der beiden gelesenen Bücher ist ein Comicroman, und zwar Rupert präsentiert ein echt wildes Abenteuer von Jeff Kinney. Rupert ist der beste Freund von Greg, den man aus Gregs Tagebüchern kennt. Und da hat Rupert sein eigenes Tagebuch schon herausgebracht. Und ich dachte, jetzt gibt es eine Reihe von Ruperts Tagebüchern, wie bei Gregs Tagebüchern, sozusagen als Spin-off. Das Spin-off scheint sich aber, vielleicht ist es auch jetzt nur Zufall, aber anders zu gestalten, dass Ruperts Bücher immer ein bisschen anders sind. Diesmal ist es so, dass Rupert eine Geschichte schreibt, eine Fantasy-Geschichte, und wir lesen Ruperts Fantasy-Story. Und zwischendrin gibt es immer kurze Abschnitte, wo Rupert und Greg über das Geschilderte erzählen und Greg seinen Senf dazu gibt und halt Rupert immer wieder fertig macht, niedermacht, seine Geschichte schlecht macht und ihn immer wieder reinredet, er soll irgendwas verändern. Und das ist ganz witzig gelungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ganz oft ganz laut lachen musste, aber diese Fantasy-Story ist total süß, knuffig, ganz witzig gemacht und die Zwischeneinschübe mit Greg auch. Deswegen habe ich 4 Sterne vergeben. Das Buch hat 224 Seiten und ist im Baumhaus Verlag erschienen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so weitergeht mit Ruperts Büchern oder ob das ein zweites Mal eine einmalige Sache war. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Zuletzt habe ich noch ein Hörbuch gehört. Ich habe ja gesagt, ich habe 3 Hörbücher gehört. Und das letzte war Böse Tagebücher mit OE geschrieben. Unaussprechlich peinlich von Mirja Bös. Mirja Bös ist ja eine Comedienne, eine Stand-Up-Comedienne. Eine Kabarettistin, wenn man so sagen will. Und Ballermann-Sängerin. Wobei sie das aufgegeben hat scheinbar. Das steht jedenfalls in dem Buch hier drinne. Und hier sollte sie oder möchte sie eine Art Autobiografie schreiben. Ja, aber was soll ich sagen? Ich finde es nicht so witzig. Ich finde, es ist ihr nicht so gelungen. Es gibt ein paar witzige Sachen da drin, aber insgesamt war das leider hier ein Flop. Das Ganze beginnt damit, dass Mirja berichtet, dass sie irgendwie nicht weiß, wie sie starten soll. Und deswegen hat sie ihre alten Tagebücher aus der Kindheit bei ihren Eltern auf dem Dachboden, glaube ich, oder im Keller oder so, herausgekramt und darin gelesen. Und dann bezieht sie sich immer wieder auf die Geschehnisse in ihrer Kindheit und Jugend. So von der Idee her sehr gut. Doch irgendwann hört sie auf, darauf Bezug zu nehmen, sondern sie driftet immer wieder in allgemeine Sachen ab. Und plötzlich gibt es einen Sprung und sie ist erwachsen und dann berichtet sie über Erlebnisse am Ballermann oder so. Und das war mir zu unzusammenhängend. Also der rote Faden hätten die Tagebücher sein können, waren es aber dann im Endeffekt nicht. Das fand ich sehr, sehr schade. Und einige Witze waren halt so abgedroschen. Die hat man jetzt schon bei Comedians 100.000 Mal gehört. Also diese Standardwitze über irgendwelche bestimmten Berufsgruppen zum Beispiel. Das ist leider nichts Innovatives mehr. Das Buch hat 181 Seiten als in der Printausgabe. Als Hörbuch 3 Stunden und 24 Minuten. Ging also auch relativ schnell. Ist bei Bastei Lübbe erschienen. Und ich habe dann 2 Sterne vergeben. Jetzt komme ich zu dem Comic, den ich gelesen habe, und zwar ist das der zweite Comic zur 11. Staffel von Buffy. Der Untertitel ist Die Eine, Ausrufezeichen, von Joss Whedon, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er das gezeichnet hat, er ist nur verantwortlich. Und das erscheint im Panini Verlag, hat 136 Seiten. Und wie gesagt, ist es der zweite Teil der 11. Staffel. Die Serie damals hatte ja nur 7 Staffeln und wurde dann als Comic weitergeführt, und jetzt sind wir in der 11. Staffel angekommen. Das Ganze hat nur 12 Staffeln. Nach der 12. Staffel ist auf jeden Fall Schluss. Und es gibt quasi nur einen Band zur 12. Staffel. Und ich habe auch nur noch einen Band zur 11. Staffel. Also mir fehlen noch 2 Bände und dann bin ich durch mit dieser Serie. Das wird traurig wieder, wie damals bei der Serie. Auf jeden Fall hier in der 11. Staffel muss Buffy oder ihre Freunde und Buffy müssen gegen die Regierung antreten, denn die möchten die Magie verbieten und möchten sogar, dass die Magie aufgehoben wird. Das bedeutet nicht nur, dass Buffy ihre Kräfte verliert oder auch Willow, sondern auch, dass Dawn, die ja nur aus Magie besteht, ihre Schwester quasi, die besteht ja nur aus Magie, also da muss man ein bisschen Vorwissen haben von der Serie natürlich, Dawn besteht aus Magie und sie würde dann aufhören zu existieren. Und auch Spike, der ein Vampir ist, also Buffys Freund, würde auch nicht mehr existieren, wenn die Magie aufgehoben wird. Und das muss natürlich Buffy verhindern. Und das ist ganz schön schwierig, weil diesmal, ja, hat Buffy kein Monster als Gegner, keine Göttin, kein Vampirkönig oder sowas, sondern diesmal ist es die Regierung. Und das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn auch keine übernatürliche Hausnummer. Aber die Regierung weiß sich natürlich zu helfen. Und das Ganze ist spannend, aber vor allem auch wieder witzig. Also hier ist wieder der typische Joss Whedon-Humor enthalten. Der Buffy-Humor, Wortwitze ohne Ende und die Charaktere, auch alte Bekannte tauchen wieder auf. Ich glaube, Faith taucht hier in dem Band auf. Oder war das im vorherigen? Nee, ich glaube, es ist in diesem Band. Und das macht unheimlich viel Spaß und das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. 5 Sterne habe ich vergeben, weil das so toll ist. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Manga von 4. Und das sind weitere Teile von Serien, fällt mir gerade auf. Vom Manga-Reihen. Der erste Manga, Batman und die Justice League Band 4 von Shiori Tsuchiyagi. Oh je, der Name. Und das ist der letzte Teil dieser Manga-Reihe. Und ich bin ja ein riesen Superhelden-Fan, Justice League-Fan, Marvel-Fan, was auch immer, Batman sowieso. Und das jetzt in Verbindung mit einer Leidenschaft, die ich dieses Jahr vollends für mich entdeckt habe, nämlich Manga, das hätte eigentlich super werden müssen. Ich habe mich so drauf gefreut, aber dann habe ich schon nach dem ersten Band festgestellt, das ist leider nicht das, was ich erwartet habe. Und es hat sich leider jetzt bis zum Ende durchgezogen. Die 4 Bände beschreiben eigentlich einen einzigen Kampf, wenn man so will. Da passiert nicht viel mehr. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, wie Batman-Comics zum Beispiel in Manga-Form, wo auch ein bisschen Alltag erzählt wird, wo Batman irgendwie Chef eines Imperiums, Wayne, wie heißt das, Enterprises, glaube ich, regieren muss, was er für Alltagsschwierigkeiten hat und so weiter und so fort. Das gibt es hier nicht. Leider nicht. Es gibt einen einzigen Kampf, der asiatisch angehaucht ist, weil das Ganze ist ja ein Manga und da soll auch ein bisschen japanische Kultur enthalten sein. Und so muss Batman und die Justice League gegen einen sehr mächtigen Gegner antreten. Hier ist wenigstens gut, dass jeder Superheld seinen Auftritt hat von der Justice League und auch die Superschurken wie, wen haben wir denn da? Joker, ganz klar. Oder Lex Luthor, dass jeder so seinen Auftritt hat. The Flash, Batman, Superman, Wonder Woman, alle möglichen haben ihren Auftritt und das ist das einzig Gute, was ich hier sagen kann. Ansonsten von der Handlung leider mau. Der Band hat 204 Seiten, ist bei Panini erschienen und hat von mir 2 Sterne bekommen. Danach habe ich den 3. Band der Elfenlied-Reihe gelesen von Lin Okamoto. Die ersten beiden Bände hatten mir ja schon super gut gefallen und dieser Band ist leider der schwächste von denen bis jetzt. Um nochmal zu erwähnen, Elfenlied, da geht es darum, dass es eine weiterentwickelte Form des Menschen gibt, die sogenannten Deklonius, und die können unsichtbare Arme, wenn ich so nennen darf, von sich werfen oder benutzen, die meterlang sind und super stark sind und damit können sie quasi Gewalt anwenden und das nicht zu wenig, denn es wird sehr, sehr brutal, sehr, sehr blutig. Es ist ein Splatter-Manga mit sehr, sehr, sehr vielen dramatischen Elementen. Im 2. Teil musste ich ja auch richtig weinen, weil es so traurig wurde. Und in diesem Manga, ja, da ist es leider ein bisschen langweiliger, sage ich jetzt mal, und ein bisschen blöder, wenn ich das so sagen darf. Denn, jetzt muss ich gerade überlegen. Ach so, Nana, es geht hier vordergründig um Nana. Nana ist auch ein Deklonius und eigentlich sollte sie Lucy finden. Lucy ist ein Deklonius, was abgehauen ist. Und Nana sollte Lucy finden und wieder einsammeln oder Lucy töten. Das hat sie nicht geschafft. Und deswegen soll sie von ihrem, in Anführungszeichen, Papa, das ist nicht wirklich ihr Papa, das ist einer der Wissenschaftler, der sie großgezogen hat und sich um sie gekümmert hat. Und Nana soll von ihm getötet werden. Er bringt es aber nicht übers Herz und lässt sie entkommen. Und so muss sich jetzt Nana alleine durchschlagen. Sie weiß nicht, was mit ihr geschehen ist, warum sie jetzt quasi verstoßen wurde. Und sie gibt auch Lucy die Schuld und deswegen will sie Lucy finden und töten. Ich erzähle es gerade so, als wäre das so total die fröhliche Geschichte. Ist es aber nicht, ist es eher krass und traurig. Und dann gibt es aber noch eine zweite Story, die völlig unnötig ist. Und zwar, Lucy ist bei zwei Studenten untergekommen, schon im ersten Band. Und die haben ein obdachloses Mädchen bei sich aufgenommen. Und ja, sie werden auch Nana wohl oder übel bei sich aufnehmen, wie auch immer. Kann man sich vielleicht schon denken. Und dann taucht noch eine ehemalige Freundin von der einen Studentin auf. Also Kota und Yuka heißen die beiden. Und Yuka ist eigentlich in Kota verliebt. Und von Yuka kommt jetzt auch noch eine Freundin, Mayu, dazu, zu Besuch sozusagen. Und da geht es um eine Story, dass Mayu trotz ihres Alters immer noch Windeln trägt. Und ich denke mir nur, what the fuck, was soll das jetzt? Was soll das? Völlig unnötige Storyline. Und dann habe ich auch begriffen, dass es hier ein Harems-Manga ist, was mir vorher nicht so bewusst war, denn plötzlich lebt Kota mit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Mädels zusammen, die alle irgendwie was von ihm wollen, und ich mag keine Harems-Manga. Ich finde das nicht gut. Erstens langweilen die mich meistens und zweitens finde ich die Art, dass ein Mann mit mehreren Frauen irgendwie, ja, die alle ausnutzen kann und alle auf ihn fliegen und nee, also ihr wisst, was ich meine. Das mag ich überhaupt gar nicht. Zum Glück ist es hier nur peripher und nicht das Wichtige an der Handlung. Aber im Anime ist es mir zum Beispiel gar nicht so bewusst gewesen. Aber hier im Manga ist es mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, weil da plötzlich so viele Mädels in diesem Haus wohnen. Naja, auf jeden Fall ist es der schwächste Manga Band bisher. Noch 3 Teile fehlen mir, die muss ich noch lesen. Also es ist jetzt quasi Halbzeit. Der Band hat 448 Seiten. Es ist ein dicker, großformatiger Manga, weil in Japan ist da ursprünglich, ich glaube, das sind immer 2 Bände. Ursprünglich waren es 2 Bände in Japan und in Deutschland wurden die als ein Band zusammengefasst. Das Ganze ist bei Tokyopop erschienen, ja, und ich habe 3 Sterne, wie gesagt, vergeben. Dann habe ich den 3. Band von The Book of List, Grimm's Magical Items gelesen, von Izuku Fujiya. Also die japanischen Namen sind schon schwer. Der Band hat 176 Seiten, ist bei Carlsen erschienen und leider ist das auch bisher der schwächste Band. Ich fand ihn leider zu langweilig und habe nur 1 Stern vergeben. In Book of List geht es eigentlich darum, dass Gegenstände aus Märchen mit magischen Fähigkeiten jetzt hier in der realen Welt sind und Akitsune, das ist ein Junge, kommt an eine magische Uhr und andere wollen an dieses magische Utensil ran und es gibt dann auch noch andere und es beginnt sozusagen die Jagd nach diesen Utensilien. Ich mache es jetzt einfach mal kurz. Und normalerweise wurden in den ersten beiden Bänden auch gekämpft und es war spannend und dann der Einsatz dieser magischen Fähigkeiten und so weiter und so fort und das war super interessant und actiongeladen, spannend. Und das ist dieser Band hier auf gar keinen Fall. Denn im letzten Band hatte Akitsune einen Gegner und der kommt plötzlich als neuer Mitschüler in die Klasse und dann geht es ein bisschen darum, ja, die Rivalität zwischen den beiden, so mehr oder minder. Und das ganze Magische, diese ganze Action fehlt in diesem Band. Also hier passiert eigentlich gar nichts. Gar nichts passiert. Das hätte auch Konfliktpotenzial gehabt zwischen den beiden Gegnern. Aber dazu kommt es eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, was das sollte. Sinnlos, würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen. Und das finde ich absolut schade. Deswegen nur 1 Stern. Ich hoffe, dass es im nächsten Band anders wird. Dass diese Reihe nochmal Aufwind bekommt. Und damit wären wir auch schon beim letzten Manga-Band für heute. Und da habe ich den 4. Band von Dragon Ball gelesen, das große Turnier von Akira Toriyama. Das ist im Carlsen Verlag erschienen und hat 192 Seiten. Und dieser Manga war gut. Ich habe 4 Sterne vergeben. Und im Manga geht es ja darum, dass Son Goku mit ein paar Freunden auf der Suche nach den Dragon Balls ist. Und das haben sie im letzten Band auch geschafft. Die haben die Dragon Balls gefunden. Mit den 7 Dragon Balls kann man sich einen Wunsch erfüllen. Sie mussten verhindern, dass ein Bösewicht sich einen Wunsch erfüllt. Und das haben die auch irgendwie hingekriegt. Bla bla blub, alles ist gut. Die Dragon Balls werden, nachdem der Wunsch erfüllt wurde, in alle Himmelsrichtungen verschossen und landen irgendwo und sind für ein Jahr in Stein verwandelt worden, sodass sie ein Jahr nichts nützen und man sie auch nicht finden kann. Und Son Goku nutzt die Zeit, um beim Herrn der Schildkröten zu trainieren und stärker zu werden. Und jetzt, nach dem Training, mir fällt gerade auf, dass im letzten Band schon das Training war, da war die Geschichte auch schon gelaufen mit den Dragon Balls. Und jetzt, nach dem Training, dürfen sie beim ersten Turnier teilnehmen und sich darin beweisen. Und der Band beginnt damit, dass Son Goku und Krillin, das ist der Mitschüler, der auch bei dem Herrn der Schildkröten trainiert hat, die beiden sind im Halbfinale und müssen nun gucken, wie weit sie kommen, ob sie das Finale erreichen oder nicht. Das müsst ihr selber nachlesen. Es ist witzig, amüsant, hat Spaß gemacht. Er ist nicht ganz so witzig wie die vorherigen Bände, weil es hier tatsächlich mehr um die Action geht. Es geht um Kampf. Und normalerweise mag ich die so körperliche Kampfszenen im Manga nicht, weil, ja, ich muss schon bewegte Bilder sehen, wenn es um Kämpfen geht. Meistens erkennt man da nicht so viel oder, na gut, dann sieht man in einem Bild, wie der eine den anderen mit der Faust auf die Nase schlägt. Im nächsten Bild sieht man, wie der andere mit dem Fuß ihm in den Hintern tritt oder so. Aber mehr passiert da auf den Bildern nicht. Und ich finde das normalerweise immer so ein bisschen öde. Aber Akira Toriyama schafft es, die Action in Bildern, in gezeichneten Bildern, richtig gut rüberzubringen. Also, dass der Kampf nicht langweilig wurde und dass man die Abfolgen gut verstehen kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Anime gut kenne und deswegen auch diese Kämpfe. Kann gut sein, dass ich da jetzt ein bisschen voreingenommen bin, aber es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht und so kann es weitergehen. Ich habe ja die ersten 10 Bände vor 100 Jahren schon mal gelesen gehabt, deswegen kenne ich die und ich kenne ja auch den Anime. Ich weiß auch, wie es weitergeht, aber trotzdem, ich freue mich trotzdem sehr darauf. Und das war jetzt auch schon der letzte Band, das letzte Buch von 10. Und jetzt komme ich nur noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt. Dort heiße ich Buecha-Podcast. Führst du ein Book-Journal? Kann auch digital sein. Weil viele schreiben ja, die in diesem Buch-Business, sag ich jetzt mal, dabei sind als Blogger oder so, die haben ein Book-Journal, wo sie notieren, welche Bücher sie gelesen haben. Ich mache das auch. Ich habe zum einen sowieso meinen Blog, wo ich alles niederschreibe und ich habe mir mein eigenes Bookjournal gestaltet und mir dann drucken lassen. Da schreibe ich rein, welche Bücher ich gelesen habe, wie viele Sterne ich gegeben habe. Aber darin kommt, eigentlich ist es kein Bookjournal, weil da kommen auch Serien und Filme rein. Aber gut, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das schon viele machen. 60% machen das tatsächlich und 40% nicht. Man muss dazu sagen, dass die meisten Follower, die mir folgen, tatsächlich selber in diesem Blogger-Business dabei sind. Ich glaube, wenn man die breite Masse der Gesellschaft fragen würde, würde das nicht so ausfallen. Aber die Leute, die ja bloggen oder auf Bookstagram unterwegs sind, die machen das zum größten Teil so, 60% sogar. 40% tut das trotzdem nicht, finde ich auch völlig in Ordnung, weil prinzipiell steckt da ja eigentlich keine sinnvolle Aufgabe dahinter, außer den Spaß, Statistik zu führen. Von daher völlig in Ordnung, kann ich gut nachvollziehen, aber 60% haben anscheinend ihren Spaß dabei. Und damit bin ich durch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt gerne zugehört und schaltet dann auch nächste Woche Samstag wieder ein. Jeden Samstag kommt eine neue Folge im Laufe des Tages. Ich versuche es immer morgens hochzuladen. Aber manchmal gelingt mir das nicht und dann kommt es erst später. Aber im Laufe des Samstags kommt die Folge online. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, könnt ihr sie natürlich auch am Sonntag hören oder an jedem anderen Tag der Woche natürlich auch. Da ist euch nichts vorgeschrieben. Das ist ja das Gute bei Podcasts. Man kann es sich runterladen speichern und dann beispielsweise im Auto auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn und so weiter und so fort anhören. So, und damit bin ich jetzt wirklich durch. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und tschüss.